Wir freuen uns, hier zu sein. Wir kommen immer wieder gern. Das ist für uns wie ein halber Ausflugstag. So, Besuch auf der Alp ist immer was sehr, sehr Schönes. Ich möchte, bevor ich einsteige, noch so ein bisschen nachspüren. Ich möchte fragen, wer heute Morgen schon eine Ermutigung erfahren hat? Gibt es da welche? Es sind jede Menge. Das ist im Prinzip so ganz nahtlos der Anschluss zum Grundgedanken von dem, was ich empfunden habe, was von Gottes Seite dran ist, auch heute Morgen. Ich habe, als ich über Sonnenbühl nachgedacht habe in der Vorbereitung, war mir so dieser Gedanke sehr zentral: Ermutigung, Erfrischung, dass Gott Gutes tut mitten unter uns. Und heute Morgen war mir das so bewusst, dass hier die Gemeinde so ein strahlender Lichtpunkt sein darf. Ich habe mich zurückerinnert, ganz, ganz, ganz früher, also als ich noch wirklich klein war und schmächtig, jetzt bin ich nur noch und, da war unser Gemeindegründer, der Rudi Schwabe, der einmal erwähnt hat, dass die Gemeinde so ein Lichtpunkt für die Umgebung sein soll. Das war so ein Stück weit sein Herzschlag und seine Vision. Und ich wurde heute Morgen daran erinnert, auch Sonnenbühl, das CZ hier, die Gemeinde hier, alle, die ihr dazugehört, ihr seid ein Lichtpunkt in dieser Gegend hier. Nicht allein, da gibt es noch andere Kirchen und Gemeinden, aber ihr seid ein Punkt, wo Gottes Schönheit sichtbar werden soll. Das möchte ich euch ganz bewusst so am Anfang mitgeben, euch so ins Herz schreiben vielleicht. Ihr seid gesetzt, Licht und Salz zu sein, für die Menschen hier, für die Umgebung, damit an euch sichtbar ist, wie Jesus ist. An dem, wie Menschen mit euch in Berührung kommen, wird sichtbar, wie Jesus ist. Ist so, tatsächlich. Nicht meine Erfindung, es ist Gottes Wort, das das sagt. Ist gut, oder? So, jetzt frage ich nochmal, wer wurde jetzt schon ermutigt heute Morgen? Ja, geht doch. Sehr gut, ich habe einen Gedanke, den ich euch mitgebracht habe, ein bisschen entfaltet, und es soll um den Lohn der Treuen, der Treue gehen, oder anders gesagt von Häuptlingen und Indianern. Was das auf sich hat, kommt noch, die erste Folie ist schon da, quasi, genau, da ist sie schon. Jetzt kommt der Lohn der Treue, drückst noch einmal, ja, genau. Und heute spreche ich nicht über die Treue der Eheleute zueinander, auch das ist ein Thema für sich und da bin ich sehr dafür, sondern heute möchte ich darüber reden, was es bedeutet, treu zu sein in der Nachfolge zu Jesus, treu zu sein im Dienst für ihn, treu zu sein in all dem, was wir tun. Und in der Gemeinde ist es so wie überall, es passiert nichts von alleine. Also für den heutigen Morgen haben sich etliche Leute vorbereitet. Da waren die Nils, die die Lobpreisplanung gemacht haben, mit der Anna, mit dem Daniel zusammen, mit der Technik, mit allem zusammen. Es wurde geprobt, es wurde Lieder rausgesucht. Wenn man Lobpreis leiten darf, dann hat man immer so eine Choreografie, so eine Geschichte, was wann irgendwie von welchem Lied aus passiert. Also bei mir ist es so. Und man wünscht sich das und man betet dafür, man glaubt dafür. Für den Kindergottesdienst waren Leute aktiv. Allein um den Raum herzurichten, muss es jemand gegeben haben, der danach schaut, dass die Stühle stehen. Fürs Mittagessen danach hat sich jemand vorbereitet. Es wurde geschaut, dass Getränke da sind. Es wurde geguckt, dass ihr alle irgendwie heute Morgen hierher gekommen seid. In der Gemeinde geschieht ganz viel im Hintergrund, was wir nicht immer sehen und mitbekommen. Was für uns so eine ganz normale Selbstverständlichkeit ist. Und Menschen sind sehr unterschiedlich. Manch einem fällt sofort auf, wenn eine Glühbirne nicht funktioniert. Kennt ihr so Leute auch? Und dann gibt es andererseits Leute, die merken erst, wenn kein Licht mehr angeht, dass alle 6 Lampen kaputt sind. Die sich dann noch wundern und sagen, ja, gestern war das alles noch einwandfrei. Also keine Ahnung. Menschen merkt manchmal nicht, dass die Tür so jämmerlich quietscht, dass ich irgendwo einen Tropfen Öl verklemmt haben muss. Andere merken das beim ersten Öffnen und sagen, oh, erbärmlich, man muss was machen. Und dann gibt es Leute, die haben auch so ganz spezielle Gaben. Die merken was und die sind in der Lage, was zu beheben. Kennt ihr auch solche Leute? Die mannigfaltig Begabten. Ich habe einen bei uns im Büro als Minijob den Frank Müller, vielleicht den einen oder anderen bekannt. Der ist so einer, der kann alles. Und das ist so ein Schatz für mich geworden, dem kann ich sagen, du, an der Stelle fällt die Türklinke gleich weg, da ist das kaputt. Und der Frank, der kann das alles. Der bringt sein Köfferchen mit und macht es. Und manchmal geht es aber auch so, dass man selber das Gefühl hat, irgendwie bin ich, glaube der letzte Freiwillige. Irgendwie habe ich nicht rechtzeitig den Schritt nach hinten gemacht und plötzlich alle anderen haben keine Zeit, haben was Besseres vor, haben schon vorher gesagt, also ich bin nicht da. Oh, an dem Termin, oh, leider bin ich verhindert. Oh, das ist mir eigentlich zu viel. Die Woche war so voll und irgendwann mal kommt man sich vor, irgendwie weiß ich auch nicht, warum alles an mir hängt. Mein ehemaliger Geschäftskollege, ein Kollege hat immer gesagt, mit den Dummen treibt man die Welt um und du passt gut dazu. Ein bisschen ein blöder Spruch und doch ist vielleicht ein bisschen was dran. Der, der am Schluss übrig bleibt, der nicht rechtzeitig die Biege macht, an dem hängt dann viel Arbeit. Und ich glaube, auch im Gemeindealltag kann einem das passieren. Ich werde mich mal vielleicht mit Daniel austauschen, ob er sich vielleicht auch manchmal so vorkommt, wenn alle Stricke reißen, wenn niemand mehr da ist, wenn die Planung irgendwo nicht klappt und aufgeht. Dann trifft es irgendwie immer dieselben typischen. Und da gibt es noch viele andere Beispiele. Eine Hausfrau zum Beispiel, die bemüht sich nach Kräften. Die kocht vielleicht ein wunderbares, traumhaftes Essen für die Familie, um mal so richtig zeigen, dass sie sie lieb hat. Gibt es ja manchmal, oder? Gibt es Hausfrauen, die ihre Familie lieben? Ja, okay. Dann passiert, dass der Sohn mit einer schlechten Note nach Hause kommt und sagt, lass mich in Ruhe, ich will nichts mehr wissen. Die Tochter ruft dann, ach du, ich esse mit der Freundin was, ich bleibe in der Stadt. Und der Mann kommt heim, ist genervt und schlingt das Essen runter, er inhaliert es beinahe und beschwert sich noch, muss das immer so heiß sein. Also es passiert, dass das, was wir als Gutes vorhaben und tun, dass es nicht die richtige Wertschätzung empfängt. In der Gemeinde passiert es manchmal auch. Wir kommen zum Gottesdienst und sagen, Mensch, ist es hier aber zapfig kalt, das gibt's doch nicht. Warum hat da keiner geheizt? Und vielleicht ist irgendein Defekt und keiner weiß es. Und der Hausmeister hat gestern den ganzen Tag versucht, die Heizung in Gang zu bringen und es war nicht möglich. Oder wir schimpfen darüber, dass dies und jenes nicht funktioniert und wissen manchmal nicht, dass dahinter schon jemand war, der sich abgemüht hat, der alles gegeben hat. Und manchmal kann es passieren, dass man irgendwann mal in der Ecke hockt und denkt, wieso mache ich das alles? Wieso gebe ich mir das alles? Niemand interessiert es, keiner schätzt es vielleicht wert. Und wenn ich ehrlich bin, ich hätte auch noch ein paar andere Ideen, was ich mit meinem freien Abend antun kann. Wir alle machen und tun unsere Aufgaben ja eigentlich gerne, oder? Okay, ein paar zumindest, das ist ein Anfang. Eigentlich gehen wir doch einer Aufgabe nach mit der Vorstellung, ich möchte es gerne tun und ich möchte es auch gut machen. Ich möchte eigentlich, dass das, was ich tue, sich in guter Weise auswirkt. Doch manchmal macht es uns schwer und wir können an den Punkt kommen, wo wir dann nur noch Dienst nach Vorschrift machen, wo wir sagen, naja, ich gehe zur Arbeit, damit ich irgendwie meine Rechnungen bezahlen kann. Jetzt bin ich schon 35, bis zur Rente ist nicht mehr lang oder was auch immer. Wir gehen manchmal so innerlich einen Schritt zurück und geben nur noch dosiert. Also das wird mir nicht mehr passieren, dass mich jeder übersieht. Nee, da passe ich lieber auf. Man macht sich ja auch verletzlich. Ich möchte nicht mehr irgendwie unbeachtet sein. Und da ist die Frage dann, was motiviert uns? Was setzt mich positiv in Bewegung? Will ich eher Häuptling sein oder kann ich mich als Indianer finden? Sagen, ich möchte treu sein und meinen Dienst tun? Und in der Bibel lesen wir eine Geschichte von einem Häuptling, der Indianer hatte. Und die möchte ich heute Morgen mit euch teilen, eine recht bekannte Begebenheit vielleicht. Ich hoffe, dass ihr nicht kürzlich eine Predigt darüber hattet. Von dem her, ich wage es einfach, Matthäus 25, da geht es drum. Ich lese es vor. Es wird dann so sein, wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief alle seine Verwalter zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Dem einen gab er 5 Zentner Silberstücke, einem anderen 2 und dem dritten einen Zentner. Jedem nach seinen Fähigkeiten. Danach reiste er ab. Der Mann mit den 5 Zentnern Silberstücken machte sich sofort daran, mit dem Geld Geschäfte zu treiben und konnte so die Summe verdoppeln. Auch der, die 2 Zentner bekommen hatte, verdiente 2 dazu. Der dritte aber vergrub den Zentner, der sein Herrn ihm anvertraut hatte, an einen sicheren Ort. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Der Mann, der 5 Zentner Silberstücke erhalten hatte, trat vor und übergab ihm 10 Zentner. Er sagte: Herr, 5 Zentner hast du mir gegeben, hier, ich habe 5 dazu verdient. Da lobte ihn sein Herr: Gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Danach kam der Mann mit den 2 Zentnern. Er berichtete: Herr, ich habe den Betrag, den du mir gegeben hast, verdoppeln können. Da lobte ihn der Herr: Gut gemacht, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Schließlich kam der Diener, dem der Herr einen Zentner Silberstücke gegeben hatte, und erklärte: Ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du erntest, wo andere gesät haben. Du nimmst dir, wofür du nichts getan hast. Aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Zornig antwortete ihm darauf der Herr: Was bist du nur für ein böser und fauler Verwalter? Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, was andere gesät haben, und mir nehme, wofür ich nichts getan habe, hättest du mein Geld wenigstens bei einer Bank anlegen können. Dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der die 10 Zentner hat. Denn wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Ja, er wird mehr als genug haben. Wer aber nichts hat, dem wird selbst noch das Wenige, das er hat, genommen. Und jetzt werft diesen Nichtsnutz hinaus in die tiefe Finsternis, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. So weit die Geschichte. Bibelkenner wissen die Geschichte, sie kennen sie, haben vielleicht schon die eine oder andere Predigt darüber gehört. Ich möchte ein paar Gedanken dazu entfalten. Da ist die Rede von einem Gutsbesitzer. Es muss ein richtig reicher Mann gewesen sein. Und wir lesen, dass er den Verwaltern sein Vermögen anvertraut hat. Also nicht nur irgendwie ein Spiel gemacht hat, einen Trick gemacht hat, einen Test zu schauen, was machen die, sondern er hat ihnen richtig, richtig viel Geld anvertraut. Man sagt, das Talent Silber, das entspricht so ganz grob etwa 15 Jahresgehältern. So nur damit wir wissen, von welcher Größenordnung wir sprechen, wenn wir heute so ein Jahresgehalt vielleicht mit 40.000 Euro ansetzen, ich weiß nicht, ob das passt, dann ist es etwa einen Wert, die 5 Talente, von etwa 3 Millionen Euro. Muss man mal einfach so im Hintergrund. Der zweite, der hält einen Wert von rund 1,5 Millionen und der dritte immer noch hier noch 600.000 Euro. Also es war eine richtige Menge. Es war nicht nur irgendwie ein Spiel, das sie gemacht haben. Es heißt dann weiter, dass er es je seinen Fähigkeiten entsprechend verteilt hat. Das bedeutet, er hat sich diese Leute, die das Vermögen verwalten sollen, sehr bewusst ausgesucht. Er hat es ihnen zugetraut. Interessanterweise, er hat den allen dreien zugetraut, genau mit dieser Summe Geld arbeiten zu können. Nun geht der eine sofort los mit den 5 Talenten. Er setzt das Kapital ein, er kauft die richtigen Immobilien, setzt auf die richtigen Pferde, baut sich ein Aktien, keine Ahnung wie und was. Auf jeden Fall, er hat das richtige Händchen. Er geht ein Risiko ein, aber er verdoppelt letztendlich diese Summe. Der Knecht 1 macht also alles richtig. Er hat 100% Rendite und er erwirtschaftet einfach mal ganz schlau von 3 auf 6 Millionen in heutigem Wert. Der Knecht 2 macht es eben gleich und hat natürlich etwas weniger Ausgangsmaterial und doch ist die Rendite dieselbe, er erzielt weitere 2 dazu. und gelangt von 1,2 auf locker 2,5 Millionen Euro in heutigem Wert. Die erfahrenen Millionäre sind sich einig, die erste Million wäre wohl die schwierigste. Ich kann das noch nicht ganz vollumfänglich bestätigen, aber so sagt man. Dann gibt es noch den dritten Kandidat, der sagt, auweia, ich weiß, mein Herr ist ein sehr geradliniger Typ und er wird nachher auf keinen Fall akzeptieren, wenn ich das Geld verliere. Also was mache ich? Ich vergrabe es und kann es ihm, wenn er kommt, wieder aussendigen, 1:1, das müsste doch passen. Irgendwann kommt dann der Gutsbesitzer zurück, der Herr zurück und sagt, so ihr Lieben, wie ist es denn euch ergangen? Dann kommt der Knecht 1 und sagt, hier die 3 und hier die weiteren 3 Millionen, die 5 Talente und nochmal 5 dazu. Und er freut sich und sagt, jawohl, das hast du gut gemacht. Und dann kommt dieser ganz berühmte Satz, Luther übersetzt, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Diesen Satz, den wollen wir doch alle eines Tages hören, oder? Eines Tages, wenn wir am Himmel ankommen, dann wollen wir doch genau das hören, dass Jesus da ist und sagt, so schön, dass du kommst, mein treuer Knecht, meine treue Magd, komm rein, wir feiern miteinander. Da wollen wir doch alle dabei sein. Das wollen wir doch unbedingt hören, oder? Ich glaube tatsächlich, dass auch ganz viele, die schon vor uns gegangen sind und heimgehen durften oder heimgegangen sind, diesen Satz gehört haben. Also unser Karl zum Beispiel, der hat den Satz gehört. Der wurde genau mit diesem Satz empfangen genommen. Und für uns ist doch das genau unsere Richtung, zu sagen, du guter, du treuer Knecht, geh ein. Er macht keinen Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Knecht, denn sie haben ihr Bestes gegeben. Interessanterweise ist es auch nicht so ganz erheblich, ob der zweite Knecht die Summe verdoppelt hat oder ob er sie vielleicht nur anderthalbfach vermehrt hat oder noch mehr. Er hat von ihm nicht erwartet, dass er mehr erwirtschaftet. Da kommt es dazu, dass er anfangs sagte, ich gebe es euch euren Fähigkeiten entsprechend. Er traut ihnen ein Maß zu und sagt, das ist das, was ich dir anvertraut habe. Ich möchte es übertragen auf uns. Was hat Gott dir anvertraut? Es kommt nicht immer darauf an, dass wir genau das machen, was wir vielleicht uns in unserem tiefsten Herzen wünschen. Und wir leben ja ganz häufig in Relation, im Vergleich zu. Kennt ihr das? Wir messen uns an anderen. Der hat es so und so gemacht, das würde ich auch gern. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, wo ich tatsächlich so wahnsinnig war und dachte, ich will mal Profimusiker werden. Und ich habe mich angestrengt und gemüht und ich habe einen Menschen kennengelernt, da war ich so um die 20, würde ich sagen. Der war ein grandioser Musiker. Der Hagen war, der kam aus England. Und ich dachte, ich fliege da ab und zu mal hin und nehme dort Unterricht. Ich will so werden wie er. Ich habe ihm auf die Finger geschaut, ich habe Sachen abgeguckt. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, dass Gott sagt, den gibt's doch schon. Aber was ich dir gegeben habe, ist deine Verantwortung, damit etwas anzufangen. Ich habe gespürt, dass Gott sagt, ich gebe dir deinen Fähigkeiten entsprechend. Ich habe dich auserwählt, je nach seinen Fähigkeiten. Wie hier die Verwalter. Er hat nicht von einem etwas ganz Unmögliches erwartet, sondern er hat bewusst hingeschaut. Nicht im Verhältnis zu anderen, sondern sehr genau hat er dir und mir Talente und Fähigkeiten anvertraut, die nur wir haben und mit denen nur wir etwas bewirken können. Das hilft manchmal. Manchmal schauen wir neidisch auf irgendwelche andere Dinge, die groß und herrlich und wunderschön aussehen, zumindest nach außen. Und denken, das wäre doch klasse. Die Kinder der anderen, die sind so wohl erzogen. Selbst der Hund folgt besser wie unserer. Kennt ihr vielleicht nicht, aber Nachbarsgarten ist viel grüner oder was weiß ich. Glaubt es nicht. Glaubt es nicht. Manchmal wundert man sich, welche Beziehungen plötzlich in die Brüche gehen. Und man sagt, was? Alle hätte ich gedacht, aber bei euch. Glaubt es nicht, dass alle anderen das bessere Leben führen. Gott hat dir gegeben nach deinen Fähigkeiten, nach dem, was er dir zutraut, nach dem, was er weiß, was er in dich hineingelegt hat. Und dann heißt es auch, er hat uns etwas anvertraut. Also hier, der Verwalter hat sein Vermögen anvertraut. Also er hat ein Stück von sich selbst, von dem, was er hat, in treue Hände gegeben. Genauso ist es bei uns. Gott hat dir etwas anvertraut von sich. Talente, Fähigkeiten, Gaben hat er dir anvertraut. Ein Teil von sich selbst mit der Aufgabe, damit zu wirtschaften, etwas damit zu tun. Er hat dir Talente gegeben. Niemand von uns ist 100% talentfrei. Niemand. Jeder hat Talente und Fähigkeiten. Bei manchen muss man ein bisschen länger suchen und genauer hinschauen, aber es ist so, wir haben alle etwas mitbekommen. Der Herr hat uns sogar seine Schöpfung anvertraut. Er hat uns Menschen anvertraut. Sein Plan ist, dass mit den Menschen, wo du in Kontakt bist, dass sie Jesus sehen durch dich. Ihr erinnert euch an den Anfangsgedanken. Ich möchte noch mal zu dem Kandidat 3 kommen, der siegessicher zurückkommt und sagt, hier, du hast zurück, ich wusste, du bist ein harter Herr und hier hast du es zurück ohne Verlust. Jetzt könnte man ja ganz einfach die Rechnung machen und sagen, da sind von 5 Talenten 5 plus 2 plus 1, also von 8 Talenten sind beinahe 15 geworden. Also eine ungeheuerliche Rendite. Man müsste meinen, das ist doch ein Festtag für den Herrn. Er kommt zurück und sein Geld hat sich um so viel vermehrt. Wahnsinn. Aber er reagiert ganz anders. Er sagt, du bist ein fauler Knecht gewesen. So, ganz einfach. Er hätte ja sagen können, okay, wir drehen noch eine Runde, das ging nicht so richtig gut. Woran hat es denn gehapert? Was war deine Sorge? Warum hast du nicht? Er sagt, du bist ein fauler, ein böser Knecht. Warum? Ich glaube, weil der Herr sich in ihm getäuscht hat. Das war das Tragische. Er hat es ihm zugetraut. Er hat bewusst gesagt, dieses eine Talent ist dein Maß, mit dem du umgehen kannst. Und der Bursche hat sich einfach weggeduckt, hat gesagt, nee, das könnte ja, das will ich nicht. Und ich empfinde auch, da ist eine Parallele drin. Manchmal geht es uns auch so, dass wir denken, ich traue mir das nicht zu. Oder ich will das nicht, das ist unbequem. Das kann mich was kosten, da ist ein Risiko mit drin, kennt ihr das? Angenommen, er hätte das Geld genommen und hätte es teilweise vielleicht verloren. Wir wissen nicht, wie der Herr reagiert hätte, wenn er zurückgekommen wäre. Das Talent habe ich bekommen, leider ist durch einen Aktiencrash in China ein Schiff untergegangen oder was weiß ich. Es sind nur noch die Hälfte der Summen da. Manchmal ist unser Einsatz von Angst geprägt. Wir befürchten, Gott ist nicht so gnädig, er ist eher gerecht und heilig und wenn wir nicht spuren, das behindert uns manchmal, etwas zu tun. Was erwartet also dieser Herr von seinen Knechten? Was erwartet der Herr von dir und mir, vielleicht heute? Wir sind nicht zufällig, sondern Gott hat sich uns herausgesucht. Wir sind nicht zufällig Kinder Gottes geworden. Manchmal tun wir ja so, als ob wir Jesus in unser Lebensboot einladen dürfen. Johannes 15 heißt es, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Also, dass wir zu Jesus gehören dürfen, ist die Erwählung von seiner Seite aus. Du hast ihm in seiner Sammlung noch gefehlt. Und er hat sich auf die Suche gemacht, noch ehe wir überhaupt an ihn gedacht haben. Er sagte, ohne diesen Typen will ich die Ewigkeit nicht verbringen. Und manchmal benehmen wir uns genau andersherum. Ich nehme Jesus in mein Lebensboot, dann rudern wir gemeinsam über den Jordan, nicht über den Jordan, über das Lebenswasser dahin und freuen uns. Und Jesus sagt, nee, es ist andersherum. Johannes 15, nochmal die Verse 14 und 15, da heißt es, und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Also Jesus hat uns gerufen, wozu? Zuallererst seine Freunde zu sein. Nicht zu tun, sondern zuallererst, damit wir seine Freunde seien. Wenn wir hier gemeinsam Lobpreislieder singen, dann glaube ich tatsächlich, dass Gott es nicht unbedingt ganz regelmäßig existenziell braucht. Also er ist Gott, er weiß, wer er ist, so in etwa. Schon bevor wir ihm das zusingen, in unserer mannigfaltigen Begabung, manchmal schief, manchmal grad. Er ist doch Gott, er weiß es doch, wer er ist. Noch ehe wir ihm tausendmal sagen, wir lieben dich, du bist unser Herr. Es heißt in der Bibel, noch ehe wir beten, weiß er, was wir bedürfen. Er kennt uns doch. Er weiß doch, wer er ist und wer wir sind. Es geht doch letztendlich genau um diese Beziehung. Es geht um nichts anderes, als dass Jesus sagt, wenn du dein Lied aus tiefstem Herzen singst, dann haben wir Gemeinschaft. Ich nenne dich wie? Mein Freund, mein Vertrauter. Ich liebe diese Intimität in der Anbetung. Ich liebe es, wenn du betest. Warum? Weil wir miteinander in Kontakt sind. Das ist seine Art. Ich will es dir heute zusprechen. Jesus nennt dich seinen Freund. Du bist ein Freund Jesu. Durch Jesus bist du Königskind des himmlischen Vaters. Das wäre jetzt eine Gelegenheit für so ein Amen oder ein Halleluja, aber ist auch so, okay, ist gut. Ich weiß, ihr hört zu und ihr wisst es und es bewegt euer Innerstes. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Aus dem heraus, erst aus dem heraus dürfen wir tun. Versteht ihr die Reihenfolge? Er, dieser Herr in der Geschichte, hat die Verwalter herausgesucht, weil er sie kannte. Er hat es ihnen zugetraut. Er hat nicht irgendwen genommen, sondern er hat gesagt, das sind Leute, auf die kann ich mich verlassen. Das sind Vertraute von mir. Das sind Menschen, wo ich weiß, die werden in meinem Sinne handeln. Und Jesus sagt zu dir, ich habe dir so viel anvertraut. Ich habe dir so viel gegeben, weil ich weiß, dass du damit umgehen kannst. Er traut dir was zu. Er traut dir was zu. Der Herr erwartet von uns, dass wir unseren Fähigkeiten, unseren Gaben entsprechend handeln. Das bedeutet, er möchte nicht mehr, aber auch nicht weniger. Er möchte nicht etwas von einem verlangen, was wir niemals leisten können. Das ist nicht sein Bestreben. Gott will auch nicht, dass du das tust, was ein anderer tut. Er will die beste Version aus dir machen. Den besten Daniel, den es je nur geben könnte. Dass die Anna nur noch staunt. Sagt, da muss Jesus dahinter stecken. Das gilt in jedem Bereich unseres Lebens. Eine Berufung, die Gott uns gibt, ist nicht eine Sache, die sich auf den Gemeindekontext beschränkt. Im Gegenteil. Jemand, der ein evangelistisches Herz hat, den erkennt man nicht daran, dass er bei Evangelisationsveranstaltungen ist. Woran erkennt man den? Dass er Erbarmen für Menschen spürt und dass er, wo immer er ist, nicht anders kann, als von Jesus zu erzählen. Dann schlägt das Herzen eines Evangelisten. Ein Hirte, der muss auch sonst, wenn er irgendwo ist und Menschen in Not sieht, ein barmherziges Herz haben. Nicht nur im Gemeindekontext zu tun, als ob. Apostolisch begabte Menschen sind Menschen, die prädestiniert sind, eine Firma bestmöglich zu leiten und dies vielleicht so ganz weit bringen. Warum? Weil Gott ihnen Fähigkeiten und Gaben gegeben hat. Er gibt in uns Fähigkeiten hinein. Und manchmal verfallen wir diesem Fehler, dass wir einer Sache uns betätigen, um Menschen zu beeindrucken. Also wenn wir unsere Gaben dazu verwenden, zu meinen, andere damit zu beeindrucken, dann schießen wir irgendwie so ganz knapp am Ziel vorbei. Weil unterm Strich, wenn ein Sportler sich trainiert, ein Wahnsinnstalent gibt es manchmal bei den Fußballclubs, gibt es so Leute, was tun die? Die betätigen und intensivieren die Gabe, die sie bekommen haben. Nichts anderes. Wenn wir Musik singen und spielen, dann können wir, wenn wir es richtig gut machen, wenn wir die Konzerthäuser dieser Welt füllen, dann können wir maximal Menschen beeindrucken, aber doch nicht den Geber der Gaben. Er hat es erfunden. Er hat alle Gaben, alle musikalische Töne, alles, was es gibt und was wir noch nicht mal gehört oder gesehen haben. Er hat es erschaffen. Wir können doch unseren Schöpfer nicht mit den Gaben beeindrucken, die er uns gegeben hat. Nie und nimmer. Das hält uns manchmal wieder so ein ganz kleines bisschen zurück auf der Erde. Du bist gerufen, ein treuer Knecht zu sein, weil der Herr dir das zutraut. Das kann in der Gemeinde sein, aber du bist berufen, das zu leben, egal wo du bist, egal an welcher Stelle. Wir Schwaben haben ja manchmal den Ansporn, in unseren Schwächen besser zu werden. Das ist auch gut. Das hat uns an manchen Stellen auch, glaube ich, ein paar Vorteile gebracht. Aber ich glaube, noch besser ist es, wenn wir das, was uns Gott als Stärke gibt, möglichst intensiv verbessern und trainieren. Ich glaube tatsächlich, dass es einen viel, viel größeren Segen freisetzt, wenn wir das tun, wo Gott uns befähigt und begabt hat. Und das gilt natürlich auch im Gemeindekontext. Wenn man an dem Platz ist, wo Gott einem Fähigkeiten und Talente gegeben hat, ist herrlich. Jemand, der Kinderdienst tut, der sollte eine gewisse Freude an Kindern haben. Also es hilft zumindest. Jemand, der Musikdienst tut, der sollte in gewisser Weise eine musikalische Ausbildung mitbringen. Auch das ist eine Freude, wenn es so ist, und manchmal ein Leid, wenn es nicht so ist, natürlich. Und ich wünsche mir, dass wir in unseren Gemeinden immer mehr Menschen haben, die genau am richtigen Platz als Spezialist ihren Dienst tun. Warum? Weil das ganz natürlich aus uns herausfließt. Weil das ganz natürlich etwas bewirkt und etwas befruchtet. Das ist super. Manche Menschen denken, ja, ich habe nicht so viel bekommen. 5 Talente, 3 Talente, ich habe vielleicht ein Taschengeld bekommen. Das stimmt nicht. Ich will das dir heute zusprechen, das stimmt nicht. Ich glaube, Gott hat uns alle befähigt und begabt. Und da, wo unsere Leidenschaft ist, da stecken auch ganz oft unsere Begabungen. Ich kenne Menschen, die sich eher ruhig verhalten, und wenn du anfängst, über ein bestimmtes Thema zu sprechen, dann kommst du aus dem Staunen nicht heraus. Ein Freund von mir, der ist als Hobby Modellflieger. Kennt ihr mich? Und ich gestehe, ich habe da so ein kleines Faible. Aber was die Menschen investieren, allein an Geld und Zeit, der fliegt einmal, zack, 4.000 Euro. Und die besuchen Messen und die verabreden sich mit Gleichgesinnten und die treiben ein Hobby um, wo ich nur staune. Dann gibt es auch Leute, die zum Beispiel Plastikschüsseln verkaufen. Ich habe gehört, der Laden ging wieder mal bankrott, keine Ahnung. Die laden Nachbarn ein, die haben Geschenke, die bereiten vor, die kochen. Ich weiß nicht, was ein Eifer ist da zu sehen. Ich weiß nicht genau, was die Triebfeder dahinter ist, aber was ich sagen will, wenn wir unserer Leidenschaft entsprechend uns einbringen, dann darf es uns was kosten. Dann kostet es Zeit, Geld, Mühe, was auch immer. Musiker sind auch solche Spezialisten. Die fahren dann zu irgendeinem Musikhaus oder zu einem Konzert quer durch die Republik, nur um dort zu sein. Das kostet richtig Geld. Das darf was kosten. Da wird investiert und nicht gespart. Und ich wünsche mir für unsere Gemeinden, dass das, was unsere Leidenschaft ist, fürs Reich Gottes, Früchte bringt, indem wir es intensivieren. Ich will euch ermutigen, eure Stärken zu trainieren. Nicht nur auf das zu schauen, was noch nicht ist oder was eure Schwächen sind. Wenn jemand in Mathe nichts auf die Reihe kriegt, dann versuch's doch mal mit Englisch oder so. Trainier deine Stärken und sei dir bewusst, Gott hat dir etwas anvertraut, ganz bewusst. Und manchmal kommt es mir so vor, als ob Menschen warten, bis endlich klar ist, was ihre Stärke ist und so lange abwarten und abwarten und abwarten. Man kann mit 45 immer noch nach dem 6. Studium sagen, Bio ist doch jetzt so meins. Kann man alles machen, aber wenn du wartest, bis irgendwas passiert, dann kann es sein, du verpasst es. Gott hat uns Fähigkeiten geschenkt. Und manchmal kommt mir es auch so vor, dass Gott auch Menschen zu hören beruft. Es gibt manchmal Häuptlinge und es gibt Indianer. Warum dieses Thema? Im Wilden Westen früher, da gab es viele, viele Stämme und viele hatten immer Clinch mit den anderen. Ich bin aufgewachsen noch in der Zeit, wo es noch den Karl May gab und den Winnetou. Kennt ihr noch jemand außer mir? Ja, schön. Old Shatterhand. Lauter solche Dinge, das war eine spannende Zeit. Der Winnetou war der Häuptling der Mescalero-Apachen. Kennt ihr ja, gell? Und er hatte einen Freund namens Old Shatterhand und die haben die ganze Gegend dort aufgemischt. In der Regel war es aber so, dass die Indianerstämme sich meistens gegenseitig bekriegt haben. Und gesiegt hat dann der, der den Kopf des anderen Häuptlings zum eigenen Stamm heimgebracht hat. Also Häuptling zu sein, ist nicht immer attraktiv und kann auch ein kurzes Leben haben. Es wurde um Weideland, um Ansehen, um was weiß ich, alles gestritten und es ging manchmal ganz schnell und dann hat sich der Stamm gespalten, ein neuer Häuptling und dann konnte passieren, dass plötzlich 5 Häuptlinge im Kreis sitzen und nur noch wenige Indianer. Indianer ist heute ja eher ein Schimpfwort, niemand möchte sich als Indianer bezeichnen lassen. Aber dieses Sprichwort, das davor im Prinzip davon herausging, ist, ich will auch mal Häuptling sein. Ich will auch mal sagen, wo es lang geht. Eigentlich wüsste ich es besser. Kennt ihr das? In der Firma werden immer nur die einen bevorzugt. Und wenn ich ehrlich bin, mich fragt nie jemand nach meiner Meinung. Eigentlich wäre ich der bessere Abteilungsleiter. Keiner sieht es. Niemand merkt es. Also wenn sie mich fragen, ich würde es anders machen. Also, und dann sage ich meine Meinung auch, wenn ich nicht gefragt werde. Und geh hin und erzähl, das kann doch so nicht funktionieren, mach das mal besser. Ich glaube tatsächlich, je höher man stolpert, desto tiefer kann man fallen. Und manchmal, glaube ich, fällt es uns schwer, an der Stelle treu unseren Dienst zu tun. Ich weiß zum Beispiel, dass unser industrieller Wohlstand hauptsächlich davon gründet, dass viele tausend Menschen tagtäglich in eine Firma gehen und die ganz ähnlichen Arbeiten täglich tun. Kann das sein? Ich war 24 Jahre in der Firma tätig und ich habe ganz ähnliche Sachen getan, jeden Tag. Und dann gibt es die, die nur mit dicker Krawatte und Hals kommen und sagen, oh, ich will nicht schon wieder Saftlade. Und es gibt die, die sagen, ja, ich mache das gut, ich mache das gern. Ich bin an der Stelle vielleicht eher Indianer wie Häuptling. Und ich möchte zurückkommen auf diesen Gedanken. Gott hat uns bewusst ausgesucht. Er hat uns bewusst Fähigkeiten und Talente an die Hand gegeben. Und da, wo du dich vielleicht manchmal eher als Indianer vorkommst, da will ich dich ermutigen, tu deinen Dienst treu und mit Freude. Ich selber bin gar nicht so wichtig. Manchmal nehme ich mich schrecklich wichtig und bin es vielleicht, aber manchmal bin ich es einfach nicht. Zum einen, ich kann nicht immer nur von meiner Berufung, mein Talent, meine Gaben, was ich alles, was wir alles und da machen wir. Ich glaube tatsächlich, dass wir niemanden beeindrucken können mit unserem Talent, mit unserer Gabe, die Gott uns gegeben hat. Maximal ein paar Menschen, aber Gott niemals. Jakobus 1 heißt es, von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Also er begabt, er gibt uns alle guten Gaben. Deine Talente sind ausnahmslos alle von Gott. Und zwar nicht nur die geistlichen Gaben, sondern auch die ganz praktischen Gaben. Ein technisches Verständnis, einen Akkuschrauber am richtigen Griff zu halten, anstatt am Bohrfut oder so. Eine Gabe, die Gott dir schenkt. Nutze sie. Ist ganz einfach. Und ich möchte nochmal zurückzukommen. Unser Dienst für Jesus, das, was wir für ihn tun, ist nicht das alles Entscheidende. Es geht ihm um diese Beziehung. Er nennt dich Freund und er will, dass du und er, dass wir mit ihm in 1:1 Beziehung leben. Am Anfang einer großen Bewegung oder letztendlich als Erfolg einer großen Bewegung sind nicht immer die Menschen, die schillernden, die großen, die leuchtenden Figuren, sondern oft die Treuen, die vorher kommen, die nachher aufräumen, die vorher kochen, die nachbereiten, die sich Gedanken machen, die Dinge investieren, die im Verborgenen ihren Dienst tun. Und ich habe mal einen Text aus Lukas gelesen, der mir an der Stelle so viel geholfen hat. An der Stelle, wo ich auch dachte, ich bin irgendwie der letzte Freiwillige, da heißt es, Lukas 17, stellt euch vor, sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr habt einen Knecht, der vom Pflügen oder Schafehüten heimkommt. Was tut ihr dann? Sagt ihr etwa zu ihm, komm an den Tisch und iss? Doch bestimmt nicht. Ihr gebt ihm den Auftrag, macht mir etwas zu essen. Bindet dir eine Schürze um und bediene mich bei Tisch. Wenn ich fertig bin, dann kannst du auch essen und trinken. Kann der Knecht dafür etwa einen besonderen Dank erwarten? Ich meine nicht. Es gehört doch schließlich zu seiner Arbeit. Das gilt auch für euch. Wenn ihr alles getan habt, was ich euch befohlen habe, dann sollt ihr sagen, wir sind einfache Knechte und haben nur unseren Auftrag ausgeführt. Ernüchternd irgendwie, oder? Also wenn alles getan ist, dann dürfen wir sagen, Herr, ich habe meinen Auftrag ausgeführt, was gibt es als nächstes zu tun? Ein Stück dieser Einstellung, das täte uns manchmal so gut. Ich habe da so viel dran gelernt. Es ist so simpel und so einfach zu sagen, Herr, ich will einfach meinen Dienst tun, treu sein, weitergehen, da wo es nötig ist, weitergehen, ohne zu überlegen, was ich Besonderes getan habe. Brauchen wir immer die Anerkennung, das Lob von Menschen? Ich sage euch, was sein wird. Ich habe es vorhin gelesen. Irgendwann wird dieser Satz kommen. Gut gemacht, du treuer Knecht. Geh ein zu deines Herrn Freude. Stellt euch vor, was Jesus vorbereitet hat, an diesem Fest dabei zu sein. Geh hinein und lass uns miteinander feiern. Ich weiß ja nicht, wie die Vorstellungen über den Himmel hier auf der Alp sind. Da ist mir ein Stückchen näher dran. Aber wir wissen aus der Schrift relativ wenig, wie es im Himmel mal sein wird. Aber ich bin überzeugt, wir werden aus dem Staunen die ersten 1000 Jahre nicht herauskommen. Wir werden überwältigt sein, was dort alles sein wird. Und hier heißt es, dass wir eine Belohnung bekommen. Treue wird belohnt. Die, die ihr nur treu seid, ihr werdet einen Lohn bekommen. Hebräer 13 heißt es, werft nur jetzt eure Zuversicht nicht weg, die doch so reich belohnt werden soll. Ihr braucht Kraft zum Durchhalten, damit ihr weiterhin tut, was Gott von euch will und so auch bekommt, was er versprochen hat. Also das Durchhalten, das Treusein, das bekommt einen Lohn. Und zwar ist hier nicht mal die Rede davon, ob das, was du getan hast, erfolgreich war. Was dabei rausgekommen ist, das ist hier noch nicht mal erwähnt. Allein treu zu sein, hat eine Belohnung im Himmel. Ist eine gute Aussicht, oder? Allein treu seinen Dienst zu tun, hat einen Lohn versprochen. Also ich ermutige euch, bleibt treu dabei. Und ein ganz besonders schöner Satz, den ich zum Abschluss mitgebracht habe, hat einmal die Mutter Teresa rausgehauen. Sie sagt, Gott hat mich nicht dazu berufen, Erfolg zu haben, sondern treu zu sein. Und es ist so. Es ist tatsächlich so. Ob etwas, was wir tun, von Erfolg gekrönt ist, das liegt ganz häufig nicht in unserer Hand, nicht in unserer Reichweite. Aber Gott möchte, dass wir treu sind. Warum? Weil es eine Belohnung haben wird. Ich finde, es lohnt sich, treu zu sein, oder? Mich hat es total ermutigt. Ich hoffe, euch auch ein bisschen. Ich will noch drei Punkte konkretisieren. Ich möchte das wiederholen, dass Gott dir etwas zutraut. Ich glaube, es sind Menschen hier unter uns, die sind unschlüssig. Kann ich, soll ich, will ich mich irgendwo benutzen lassen? Und ich beziehe das nicht nur auf den Gemeindekontext, sondern darüber hinaus. Gott traut dir nach deinen Fähigkeiten etwas zu. Und zwar etwas, das nur du an diesem Platz ausfüllen kannst. Nur du hast diese Fähigkeit, an deinem Umfeld Licht und Salz zu sein. Und vielleicht ist nötig, diesen einen Schritt zu gehen und sagen, ich will das heute annehmen. Ich möchte nicht mit meinen Ausreden kommen. Ich weiß, mein Herr ist ein harter Herr. Er erntet ohne zu sehen, wie der dritte Knecht. Ich vergrabe es, ich mache auf Sicherheit. Ich gehe kein Risiko ein. Ich bin schon so oft angeeckt und habe schon so viel schlechte Erfahrungen gemacht. Gott hat dir etwas anvertraut, in dem Wissen, du kannst und du darfst das einsetzen. Lass dich herausfordern an dieser Stelle. Dann will ich noch ein Wort sagen an die, die sich manchmal wie die letzten Freiwilligen vorkommen. Sei dankbar, dass Gott dich mannigfaltig begabt hat. Er hat dich nicht zufällig an diesen Platz gestellt, sondern tu mit Freuden, nicht über dein Vermögen, über deine Kraft hinaus, aber tu mit Freuden das, was anstellt. Und irgendwann wird der Herr kommen, was wird er zu dir sagen? Du guter, du treuer Knecht, lass uns miteinander feiern. Sei kein fauler Knecht. Nimm die Verantwortung und den Platz ein. Lass dich herausfordern zu sagen, ja, ich möchte nicht warten. Ich möchte nicht nochmal eine Runde drehen. Und ich möchte auch nicht aus meinen alten Erfahrungen heraus mich zurückhalten. Amen. Ich möchte noch mit uns